Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ein herzliches Willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Im Mittelpunkt stehen diesmal aus dem ersten Buch Samuel die Kapitel 6 bis 8. Bevor es richtig losgeht, ein kurzer Blick zurück auf die vergangene Sendung. Da haben wir miterlebt, wie Samuel bereits in jungen Jahren, wahrscheinlich hatte er kaum das Teenageralter erreicht, von Gott zum Propheten berufen wurde. In dieses Amt ist er dann nach und nach hineingewachsen, bis er schließlich Gottes Weisungen in Empfang nahm und sie an das Volk Israel weitergab. Samuel ist also kein Prophet, der punktuell bestimmte Vorhersagen trifft oder das Gericht Gottes ankündigt, sondern der ähnlich wie Mose eine geistliche Autorität über das ganze Volk ausübt. Ein weiteres Thema in der letzten Sendung war der Raub der Bundeslade durch die Philister. Bei einer militärischen Auseinandersetzung hatten die Israeliten gemeint, einfach nur die Bundeslade mit sich führen zu müssen, um einen Sieg gegen die Philister erringen zu können. Denn schließlich galt diese vergoldete Truhe, in der die steinernen Gesetzestafeln aus Moses Zeiten aufbewahrt wurden, als Symbol für die Anwesenheit Gottes. Doch die Israeliten haben sich verkalkuliert. Im Kampf gegen die Philister erlitten sie große Verluste und die Bundeslade wurde ihnen weggenommen. Die Bundeslade. Ihr Name bringt es schon zum Ausdruck. Sie ist ein sichtbares Zeichen dafür, dass Gott mit seinem Volk Israel einen Bund geschlossen hat. Im Innern dieser vergoldeten Truhe aus Akazienholz wurden die beiden Gesetzestafeln aufbewahrt, die Mose am Berg Sinai angefertigt hatte und die von Gott beschriftet wurden. Während der Zeit der Wüstenwanderung wurde die Bundeslade im Allerheiligsten der Stiftshütte untergebracht, beziehungsweise unterwegs mit Hilfe von Tragestangen von einer Zwischenstation zur nächsten transportiert. Nachdem sich die Israeliten im verheißenen Land Kanaan niedergelassen hatten, wurde die Stiftshütte in Silo, im Siedlungsgebiet des Stammes Ephraim, aufgestellt. Das ist der Grund dafür, warum die Bundeslade auch Generationen später noch in Silo aufbewahrt wurde. Zu bestimmten Anlässen wurde sie vermutlich von den Priestern herumgetragen, ähnlich wie zur Zeit der Landnahme Kanaans bei der Durchquerung des Jordans oder bei der Eroberung der Stadt Jericho. Die Erinnerung an diese Zeit mag auch dazu geführt haben, dass die Bundeslade aus Silo weggeholt und ins Heerlager der Israeliten gebracht wurde, als die Philister gegen sie kämpften. Aber Gott ließ sich weder von seinem eigenen Volk für dessen Zwecke benutzen, noch von den Philistern, die die Bundeslade schließlich als Beute davonschleppten. Die Israeliten erlebten eine herbe Niederlage, während die Philister überall dort, wo sie die Bundeslade hinbrachten, von verschiedenen Plagen heimgesucht wurden. Schließlich fassten letztere den Entschluss, das Beste wird es sein, die Bundeslade wieder dorthin zurückzubringen, wo sie hingehört, nämlich zu den Israeliten. Im ersten Buch Samuel wird am Anfang von Kapitel 6 berichtet: So war die Lade des Herrn 7 Monate im Lande der Philister. Und die Philister beriefen ihre Priester und Wahrsager und sprachen: Was sollen wir mit der Lade des Herrn machen? Lasst uns wissen, wie wir sie an ihren Ort senden sollen. Sie sprachen: Wollt ihr die Lade des Gottes Israels zurücksenden, so sendet sie nicht ohne eine Gabe, sondern gebt ihm eine Sühnegabe, so werdet ihr gesund werden, und es wird euch kund werden, warum seine Hand nicht von euch ablässt. Sie aber sprachen: Was ist die Sühnegabe, die wir ihm geben sollen? Sie antworteten: 5 goldene Beulen und 5 goldene Mäuse, nach der Zahl der 5 Fürsten der Philister, denn es ist ein und dieselbe Plage gewesen über euch alle und über eure Fürsten. Was sich zunächst irgendwie ziemlich skurril anhört, hat durchaus eine gewisse Logik. Die religiösen Spezialisten der Philister empfehlen ihren Leuten, sich der schlimmsten Plagen dadurch zu entledigen, indem sie diese Plagen gewissermaßen vergolden und sie dann als Sühnegabe oder Wiedergutmachung außer Landes bringen. Tatsächlich wurde ja in Kapitel 5 berichtet, dass die Menschen überall dort, wo die Bundeslade hingebracht wurde, unter einer Beulenkrankheit litten. Und offenbar gab es auch eine Mäuseplage, die Nahrungsmittelvorräte vernichtete oder ebenfalls Krankheiten verursachte. Deshalb also sollten goldene Beulen und goldene Mäuse für Abhilfe sorgen. Die weiteren Argumente, die die Priester und Wahrsager der Philister vorbringen, klingen übrigens gar nicht so dumm. Sie empfehlen ihren Landsleuten, weiter ab Vers 5, »So macht nun Abbilder eurer Beulen und eurer Mäuse, die euer Land zugrunde gerichtet haben, dass ihr dem Gott Israels die Ehre gebt. Vielleicht wird seine Hand leichter werden über euch und über euren Gott und über euer Land. Warum verstockt ihr euer Herz, wie die Ägypter und der Pharao ihr Herz verstockten? Ist's nicht so, als der Herr seine Macht an ihnen bewies, indem er nämlich verschiedene Plagen über die Ägypter schickte, ließen sie die Israeliten ziehen, so daß sie gehen konnten.« Fast scheint es so, als ob der lebendige Gott die Philister dazu bringen will, doch noch das Richtige zu tun. Denn ihre religiösen Berater empfehlen ihnen doch tatsächlich, dem Gott Israels die Ehre zu geben und ihre Herzen nicht zu verstocken, wie einst der Pharao, der sich erst durch die berühmten 10 Plagen zur Raison bringen ließ. Die Art und Weise, wie die Philister dann die Bundeslade auf den Weg bringen, mutet allerdings etwas seltsam an. Und nebenbei versuchen sie auch noch, Gottes Absichten auszukundschaften. Negative Folgen hat dieses Verhalten für sie aber nicht. Gott scheint ihnen gegenüber nachsichtig zu sein, weil sie ein heidnisches Volk sind und nicht wissen können, was es mit der Bundeslade wirklich auf sich hat. Bei den Israeliten dagegen legt Gott viel strengere Maßstäbe an. Sie hätten wissen müssen, dass es falsch war, anzunehmen, die Anwesenheit der Bundeslade würde ihnen auf jeden Fall einen Sieg über ihre Feinde garantieren. In unserem Bibeltext wird ab Vers 7 zunächst berichtet, was die religiösen Berater der Philister ihren Leuten vorschlagen und dann, wie ihr Vorschlag in die Tat umgesetzt wird. Die Priester und Wahrsager der Philister empfehlen, folgendermaßen vorzugehen. »So lasst nun einen neuen Wagen machen und nehmt 2 säugende Kühe, auf die noch kein Joch gekommen ist. Spannt sie an den Wagen und lasst ihre Kälber daheim bleiben. Aber die Lade des Herrn nehmt und stellt sie auf den Wagen, und die Dinge aus Gold, die ihr ihm zur Sühnegabe gebt, tut in ein Kästlein daneben. So sendet sie hin und lasst sie gehen. Und seht zu, geht sie den Weg hinauf in ihr Land, auf Bet-Schemesh zu, so hat er, der Gott Israels, uns dies große Übel angetan. Wenn nicht, so wissen wir, dass nicht seine Hand uns getroffen hat, sondern es uns zufällig widerfahren ist.« Auch diese Vorgehensweise wirkt auf den ersten Blick ziemlich skurril. Sie ist es aber nicht. Denn die von ihren Kälbern getrennten Kühe werden nur sehr unwillig ihren Nachwuchs zurücklassen und sich mit der Bundeslade auf den Weg machen. Wenn sie es dennoch tun, sollen die Philister dies als Zeichen dafür nehmen, dass sie tatsächlich von dem Gott Israels durch verschiedene Plagen bestraft wurden. Weiter ab Vers 10. »So taten die Leute, also die Philister, und nahmen 2 säugende Kühe und spannten sie an einen Wagen und behielten ihre Kälber daheim und stellten die Lade des Herrn auf den Wagen. Dazu das Kästlein mit den goldenen Mäusen und mit den Abbildern ihrer Beulen. Und die Kühe gingen geradewegs auf Bet-Schemesh zu, immer auf derselben Straße, und brüllten immerfort und wichen weder zur rechten noch zur linken. Und die Fürsten der Philister gingen ihnen nach bis zum Gebiet von Bet-Schemesh. Die Leute von Bet-Schemesh aber schnitten eben den Weizen im Grund, und als sie ihre Augen aufhoben, sahen sie die Lade und freuten sich, sie zu sehen. Der Wagen aber kam auf den Acker Joshuas von Bet-Schemesh und stand dort still. Und dort lag ein großer Stein. Da spalteten sie das Holz des Wagens und opferten die Kühe dem Herrn zum Brandopfer. Die Leviten aber hoben die Lade des Herrn herab, samt dem Kästlein, das daneben stand und worin die Dinge aus Gold waren, und stellten sie auf den großen Stein. Und die Leute von Beth-Schemesh opferten dem Herrn am selben Tage Brandopfer und Schlachtopfer. Als aber die fünf Fürsten der Philister das gesehen hatten, zogen sie am selben Tage wieder nach Ekron. Soweit die Verse 10 bis 16. Die Israeliten in Beth-Schemesh reagieren zunächst wirklich vorbildlich, indem sie Gott zu Ehren Brandopfer und Schlachtopfer darbringen. Einige Leviten kümmern sich um die Bundeslade und auch um die Gegenstände aus Gold, mit denen sie sich selbstverständlich nicht persönlich bereichern. Doch dann kommt es zu einem Vorfall, der die ganze Geschichte überschattet. In den Versen 19 und 20 wird berichtet: Aber die Söhne Jechonjas freuten sich nicht mit den Leuten von Beth-Schemesh, dass sie die Lade des Herrn sahen. Und der Herr schlug unter ihnen 70 Mann. Da trug das Volk Leid, dass er das Volk so hart geschlagen hatte. Und die Leute von Beth-Schemesh sprachen: Wer kann bestehen vor dem Herrn, diesem heiligen Gott? Und zu wem soll er von uns wegziehen? Anders ausgedrückt, unter den gegebenen Umständen können wir die Bundeslade nicht länger hier bei uns behalten. Doch zu wem könnten wir sie schicken? Als Grund für die harte Bestrafung wird die Tatsache genannt, dass es einigen Leuten, nämlich den Söhnen Jechonjas, offenbar gleichgültig ist, dass die Bundeslade an die Israeliten zurückgegeben wurde. Manche alten Bibelhandschriften weichen von dieser Deutung allerdings ab, mit der Folge, dass auch die heutigen gedruckten Bibelausgaben Vers 19 recht unterschiedlich interpretieren. So heißt es etwa in der Bibelübersetzung Hoffnung für alle: Aber der Herr bestrafte die Einwohner von Beth-Schemesh, weil sie die Bundeslade ohne die nötige Ehrfurcht angeschaut hatten. Auch diese Deutung ergibt einen Sinn, weil die Bundeslade ursprünglich nur einmal im Jahr im Allerheiligsten der Stiftshütte vom Hohenpriester in Augenschein genommen werden durfte. Während des Transports durch die Wüste wurde sie deshalb auch sorgfältig verhüllt. Und noch eine dritte Variante gibt es für die Übersetzung von Vers 19, die mir allerdings fragwürdig erscheint und die nur in älteren Bibelausgaben noch zu finden ist. Demnach haben die Einwohner von Beth-Schemesh in die Bundeslade hineingeschaut, was von Gott als Respektlosigkeit empfunden wurde. Denn grundsätzlich ist immer Gott derjenige, der Menschen zu sich einlädt oder ihnen Zutritt gewährt. Seine Heiligkeit gilt es auch heute noch zu achten. Ich denke, das ist die Lehre, die wir aus Vers 19 ziehen können, ganz egal, welche Übersetzungsvariante die wirklich zutreffende ist. Wie ich an anderer Stelle in dieser Sendung schon sagte, hat sich Gott den Philistern gegenüber sehr nachsichtig gezeigt, als sie die Bundeslade auf einen von zwei Kühen gezogenen Wagen verfrachteten. Von den Israeliten dagegen erwartete er, dass sie wissen, wie mit der Bundeslade umzugehen ist. Doch daran hapert es gehörig, denn im bereits vorgelesenen Vers 20 kommt überdeutlich zum Ausdruck, dass die Leute von Beth-Schemesh die Bundeslade so schnell wie möglich wieder loswerden möchten, nachdem es zu dem tragischen Vorfall gekommen war. In Vers 21 wird nun berichtet: Und sie sandten Boten zu den Bürgern von Kirjat-Jearim und ließen ihnen sagen: Die Philister haben die Lade des Herrn zurückgebracht. Kommt herab und holt sie zu euch hinauf. Anders ausgedrückt: Liebe Nachbarn, könnt ihr nicht die Bundeslade zu euch nehmen? Wir haben wirklich keine Verwendung dafür. Tatsächlich scheint es so zu sein, dass die Israeliten noch nicht reif dafür sind, die Bundeslade wieder in Empfang zu nehmen. Und das wiederum bedeutet nichts anderes, als dass sie sich von ihrem Gott offensichtlich ziemlich weit entfernt haben. Am Anfang von Kapitel 7 wird berichtet, dass sich die Menschen aus dem etwa nur 15 Kilometer entfernten Kirjat-Jearim wirklich bereit erklären, die Bundeslade zu sich zu holen. Dies geschieht zwar in einer feierlichen Prozession, wie dem hebräischen Bibeltext zu entnehmen ist, dennoch ist die Aufbewahrung eines so wichtigen Kultgegenstandes irgendwo in einem Ort am Rande Israels ein Skandal. Aus Kapitel 7 lese ich nun die Verse 1 und 2. Da kamen die Leute von Kirjat-Jearim und holten die Lade des Herrn herauf und brachten sie ins Haus Abinadabs auf dem Hügel, und seinem Sohn Eliasa weihten sie, dass er über die Lade des Herrn wache. Aber von dem Tage an, da die Lade des Herrn zu Kirjat Jearim blieb, verging eine lange Zeit. Es wurden 20 Jahre. Dann wandte sich das ganze Haus Israel zum Herrn. Die ehrwürdige Bundeslade, dieser kostbare Kultgegenstand, der für das Bündnis zwischen Gott und seinem Volk Israel steht, wird also für 20 Jahre im Hausheiligtum eines Bürgers zwischengelagert. Anders kann man es wohl kaum ausdrücken. Der Sohn dieses Mannes wird kurzerhand zum Priester bestellt, und damit lässt man die Sache erstmal auf sich beruhen. Bis König David die Bundeslade eines Tages nach Jerusalem holen wird, um ganz Israel daran zu erinnern, dass Gott mit ihnen einen Bund geschlossen hat. Nach einer Phase der religiösen Gleichgültigkeit kommt es dann also wieder zu einem vermehrten Interesse an den Wurzeln des jüdischen Glaubens. Nachdem in unserem Bibeltext eine ganze Zeit lang die Bundeslade im Mittelpunkt stand, wird unser Blick nun wieder auf Samuel gelenkt. Als Prophet Gottes hat er mitbekommen, wie sich das Volk innerlich von Gott distanziert hat. Der allzu sorglose Umgang mit der Bundeslade war im Grunde nur ein äußeres Anzeichen dafür, wie die Gleichgültigkeit Gott gegenüber immer mehr zunahm. Eines Tages sieht Samuel die Zeit für gekommen, die ihm anvertrauten Menschen aufzurütteln. Schon in Kapitel 3 wurde ja über ihn gesagt, und ganz Israel erkannte, dass Samuel damit betraut war, Prophet des Herrn zu sein. Der Herr offenbarte sich Samuel, und Samuels Wort erging an ganz Israel. Neben dem Prophetenamt bekommt Samuel aber auch die Aufgabe eines Richters von Gott übertragen. Ja, er wird als der letzte einer ganzen Reihe von Richtern angesehen. Die meisten von ihnen, Sie erinnern sich vielleicht an den Inhalt des alttestamentlichen Buches der Richter, die meisten von den Richtern wurden dann von Gott eingesetzt, wenn sich die Israeliten so sehr von Gott entfernt hatten, dass ihr Ungehorsam in einer Katastrophe zu enden drohte. So ließen sie sich zum Beispiel auf enge Kontakte mit heidnischen Nachbarvölkern ein, bis sie von ihnen vereinnahmt wurden. Dass Samuel nun in Kapitel 7 unseres Bibeltextes als Richter in Erscheinung tritt, ist also ein Beleg dafür, in welch einem erbärmlichen geistlichen Zustand sich das Volk Israel befindet. Und die Bedrohung durch die Philister ist offenbar allgegenwärtig. Hören Sie nun dazu die Verse 3-6. Samuel aber sprach zum ganzen Hause Israel: Wenn ihr euch von ganzem Herzen zu dem Herrn bekehren wollt, so tut von euch die fremden Götter und die Astarten und richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein. So wird er euch erretten aus der Hand der Philister. Da taten die Israeliten von sich die Baale und Astarten und dienten dem Herrn allein. Samuel aber sprach: Versammelt ganz Israel in Mizpah, dass ich für euch zum Herrn bete. Und sie kamen zusammen in Mizpah und schöpften Wasser und gossen es aus vor dem Herrn und fasteten an demselben Tage und sprachen dort: Wir haben an dem Herrn gesündigt. So richtete Samuel die Israeliten zu Mizpah. Den letzten Satz könnte man, besser verständlich, auch so übersetzen. Dort in Mizpah schlichtete Samuel alle Streitigkeiten unter den Israeliten und erteilte ihnen Anweisungen. Viel wichtiger ist aber das, was in dem Satz davor geschildert wird. Die Menschen sehen ein, dass ihr Leben in die falsche Richtung läuft, und sie bekennen: Wir haben an dem Herrn gesündigt. An dieser bitteren, aber doch so befreienden Erkenntnis kommen wir auch heute nicht vorbei. Das muss ich mir auch als Christ immer wieder selbst sagen. Wie oft habe ich schon mit der Bibel in der einen Hand und mit einem frommen Fachbuch in der anderen Hand nach Methoden und Wegen gesucht, wie ich Gottes Segen in Fülle erleben kann und wie ich als Mitarbeiter einer christlichen Gemeinde zu ihrem Wachstum beitragen kann. Natürlich gibt es dazu sowohl in der Bibel wie auch in christlichen Ratgeberbüchern wirklich hilfreiche Tipps. Aber die Grundlage ist, dass ich vor dem Angesicht Gottes erkenne, wie ich wirklich bin. Wir haben an dem Herrn gesündigt, so bekennen die Israeliten und wenden sich Gott wieder zu. Für Christen, die darauf vertrauen, dass Jesus für ihre Schuld am Kreuz gestorben ist, gilt das, was im 1. Johannesbrief in Kapitel 1 geschrieben steht. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er, Jesus, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Zurück zu unserem Bibeltext. Kurz nachdem Samuel die Israeliten in Mizpa aufgefordert hat, Buße zu tun, kommt es erneut zu einem Konflikt mit den Philistern. Ab Vers 7 wird berichtet: Als aber die Philister hörten, dass die Israeliten zusammengekommen waren in Mizpa, zogen die Fürsten der Philister hinauf gegen Israel. Und die Israeliten hörten es und fürchteten sich vor den Philistern. Und sie sprachen zu Samuel: Lass nicht ab, für uns zu schreien zu dem Herrn, unserem Gott, dass er uns helfe aus der Hand der Philister. Samuel nahm ein Milchlamm und opferte dem Herrn ein Brandopfer als Ganzopfer und schrie zum Herrn für Israel, und der Herr erhörte ihn. Und während Samuel das Brandopfer opferte, kamen die Philister heran zum Kampf gegen Israel. Aber der Herr ließ donnern mit großem Schall über die Philister am selben Tage und schreckte sie, dass sie vor Israel geschlagen wurden. Da zogen die Männer Israels aus von Mizpa und jagten den Philistern nach und schlugen sie bis unterhalb von Bet-Kar. Da nahm Samuel einen Stein und stellte ihn auf zwischen Mizpa und Schen und nannte ihn eben Eser, Stein der Hilfe, und sprach: Bis hierher hat uns der Herr geholfen. Soweit die Verse 7 bis 12. Erinnern wir uns an dieser Stelle noch einmal kurz an jene Schlacht gegen die Philister, von der in Kapitel 4 berichtet wurde. Damals meinten die Israeliten, durch das Mitführen der Bundeslade Gott auf ihre Seite ziehen zu können. Im gerade vorgelesenen Bibeltext heißt es dagegen: Und Samuel schrie zum Herrn für Israel, und der Herr erhörte ihn. Aus Dankbarkeit und in Erinnerung an dieses Ereignis stellt Samuel danach eine Art Gedenkstein auf und spricht: Bis hierher hat uns der Herr geholfen. Dieser Gedenkstein signalisiert aber zugleich: Und Gott wird uns auch in Zukunft helfen, wenn wir unsere Hoffnung allein auf ihn setzen. Bitte überlegen Sie doch mal, ob es in Ihrem Leben nicht auch solche Eben-Eser-Gedenksteine gibt, die Sie daran erinnern, wie Gott Ihnen in einer bestimmten Situation besonders geholfen hat. Und dann versuchen Sie, dieses Erinnerungsstück nicht nur als Erinnerung an die Vergangenheit zu betrachten, sondern auch als einen Gegenstand, der Sie auf die Zukunft hinweist. Also, bis hierher hat mir der Herr geholfen, und er wird mir auch in Zukunft beistehen, wenn ich meine ganze Hoffnung auf ihn setze. Zurück zu den Israeliten und zu ihrem Konflikt mit den Philistern. Zum ersten Mal seit langer Zeit gelingt es Israel, sich überhaupt erfolgreich gegen Feinde zur Wehr zu setzen. Und speziell die Philister werden niemals wieder eine solche Bedrohung für die Israeliten darstellen wie vor der eben geschilderten Schlacht. Das 7. Kapitel unseres Bibeltextes endet mit einigen Details über Samuels Tätigkeit als Richter. Immer wieder besucht er verschiedene Städte, um bei den Israeliten vor Ort anwesend zu sein, Streitfälle zu schlichten und den Menschen Weisungen zu erteilen. Bis zu diesem Punkt haben wir Samuel als einen umsichtigen und weisen Mann kennengelernt, der von Gott zum Propheten berufen wurde und der auch als Richter eine gute Figur macht. Doch ausgerechnet im fortgeschrittenen Alter begeht er einen Fehler, der mich doch sehr an seinen Mentor, den alten Hohenpriester Eli, erinnert, der mit seinen beiden Söhnen Hophni und Pinhas nur allzu nachsichtig umgegangen war. Sie erinnern sich bestimmt noch an den Opferfleischskandal, für den die beiden verantwortlich waren. Über Samuel wird nun am Anfang von Kapitel 8 berichtet. Als aber Samuel alt geworden war, setzte er seine Söhne als Richter über Israel ein. Sein erstgeborener Sohn hieß Joel und der andere Abia, und sie waren Richter zu Beersheba. Aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen, sondern suchten ihren Vorteil und nahmen Geschenke und beugten das Recht. Da versammelten sich alle Ältesten Israels und kamen nach Rama zu Samuel und sprachen zu ihm, »Siehe, du bist alt geworden, und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nun einen König über uns, der uns richte, wie ihn alle Heiden haben.« Das missfiel Samuel, dass sie sagten, »Gib uns einen König, der uns richte.« Und Samuel betete zum Herrn. Dass die Kinder manchmal einen völlig anderen Weg einschlagen als ihre Eltern, ist nichts Ungewöhnliches. Auch wenn sie sich von Gott abwenden, sind nicht immer die Eltern daran schuld. Samuels Fehler scheint mir allein darin zu bestehen, dass er dem unwürdigen Treiben seiner Söhne so lange zusieht, bis andere Leute auf ihn zukommen und die Einsetzung eines Königs fordern. Der Hinweis, dass schließlich auch die heidnischen Völkern fast alle von Königen regiert werden, macht die Forderung nicht besser. Weiter mit Vers 7. Der Herr aber sprach zu Samuel, »Gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie zu dir gesagt haben, denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll.« Tja, und dann bekommt Samuel von Gott den Auftrag, den Israeliten vor Augen zu malen, was es bedeuten kann, einem irdischen König Gehorsam zu schulden. Denn manche Könige unterdrücken ihr Volk, behandeln ihre Untergebenen wie Leibeigene, verlangen so viele Abgaben, dass sie Teile des Volkes in bittere Armut stürzen, führen Kriege, die unzähligen Menschen den Tod bringen, und so weiter. Aber Samuels Warnungen fruchten nichts. Schließlich gibt Gott dem Drängen seines Volkes tatsächlich nach. In Kapitel 9 wird berichtet, wie Samuel einen gewissen Saul zum ersten König der Israeliten salbt. Samuel, als der Prophet Gottes, bleibt jedoch derjenige, der von Gott Weisungen erhält und sie an den König und das Volk weitergibt. Das heißt, Samuel wird zu einer wichtigen Person an der Seite des ersten Königs von Israel. Das war's mal wieder. Das war eine weitere Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Beim nächsten Mal geht es weiter mit den Kapiteln 9 und 10 aus dem ersten Buch Samuel. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder mit dabei sind.